Was ist eigentlich eine Echtzeitüberweisung? Und was ändert sich da genau Anfang Januar? Wie können sich die Kunden darauf vorbereiten? Und Betrugsfälle im Zahlungsverkehr. Wie versuchen die Täter an das Geld zu kommen? Und wie können sich Kunden schützen? Über diese beiden Themen sprechen wir jetzt, hier im Weller Dialog mit Markus Ferdinand. Weller Dialog, der Podcast der Westerwaldbank Volks- und Raiffeisenbank. Markus Ferdinand, heute zu Gast bei uns im Podcast. Lieber Markus, magst du ganz kurz uns erstmal verraten, was machst du bei der Westerwaldbank?
Ja, hallo zusammen. Ich bin Abteilungsleiter für Zahlungsverkehr und Dokumentenmanagement. Das heißt, ich habe ein Team aus 15 Personen, was mich unterstützt bei meiner täglichen Arbeit. Darüber hinaus kümmere ich mich um sämtliche fachliche Themen, alles rundherum, was Zahlungsverkehr betrifft, was an neue Technik reinkommt, was an neue gesetzliche Regulatorik reinkommt. Mache das in der Regel in Projekten mit anderen Abteilungen zusammen. Ja, das ist so mein Hauptaufgabengebiet.
Und Zahlen haben dich schon immer interessiert, auch schon als kleiner Bub, oder?
Ja, ich sag mal so, in der Schule war auch schon Mathe eher so mein Thema als Deutsch. Also Mathe ist mir immer leichter gefallen. Und ja, ich glaube, nach der Ausbildung hieß es, lern was Anständiges machen, kaufmännischen Beruf. Dann habe ich Bankkaufmann gelernt und bin da hängen geblieben. Aber es macht mir auch heute noch Spaß, ja.
Das ist super. Ja. Wir haben zwei Schwerpunktthemen, über die wir heute mit dir zusammen sprechen. Das erste ist die Echtzeitüberweisung.
Ja.
Was ist das eigentlich genau? Magst du es mal erläutern, bitte?
Ja, also die Echtzeitüberweisung ist quasi eine Sonderform der normalen SEPA-Überweisung. Echtzeit in dem Fall bedeutet, dass sie innerhalb von wenigen Sekunden beim Empfänger ist, im gesamten SEPA-Raum, also überall in Europa, während es bei normalen Überweisungen 1 bis 2 Tage dauern kann, bis sie beim Empfänger ist. Darüber hinaus hat die Echtzeitüberweisung noch den Vorteil, dass sie an 365 Tagen im Jahr genutzt werden kann. Das heißt, auch sonntags nachts um 3 Uhr könnte ich jemanden innerhalb von weniger Sekunden Geld schicken, was auch dann direkt schon ankommt, auch verfügbar ist beim Empfänger. Also es könnte es direkt beim Geldautomaten abheben schon. Mhm. Und das hat der Regulator vor ein paar Jahren eingeführt. Es ist also mittlerweile gesetzlich umgesetzt, dass es diese Echtzeitüberweisung gibt. Die Westerwaldbank nutzt sie schon seit 2019. Und es werden immer mehr Banken, die daran teilnehmen. Ganz vorne weg ist Holland, die machen, glaube ich, nur noch Echtzeitüberweisung, aber auch in Deutschland werden es immer mehr, die es nutzen, ja.
Wird es denn schon aktiv genutzt und sehr viel genutzt oder ist es eher noch etwas zurückhaltend?
Also aktuell würde ich sagen, es ist noch eher zurückhaltend. Es sind bei uns, glaube ich, ungefähr 10% aller Überweisungen sind Echtzeitüberweisungen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir und auch viele andere Banken noch für die Echtzeitüberweisung eine zusätzliche Gebühr von 50 Cent nehmen, die auch notwendig ist, für die ganze Technik aufzubauen. Aber auch da wird sich dann, da kommen wir gleich noch drauf, demnächst was ändern.
Echtzeitüberweisung heißt für mich, ein guter Kumpel ist in Spanien, hat sein Portemonnaie verloren, braucht ganz dringend irgendwie Geld. Ich kann ihm irgendwie helfen, jetzt mal übertrieben gesagt. Ja. Warum ist es interessant? Ist es auch für Unternehmen interessant?
Ja, durchaus. Es gibt durchaus auch viele Anwendungsfälle für Unternehmen. Momentan ist es aber so, dass die Echtzeitüberweisung noch auf 100.000 Euro pro Überweisung gedeckelt ist. Das wird sich aber auch ändern, dann kommen wir noch zu. Es ist so, dass es daher für die Unternehmen noch nicht so wirklich interessant ist aktuell. Das kommt dann halt für kleinere Beträge. Wo es total interessant geworden ist, zum Beispiel bei Autohäusern. Früher, kennt man das noch, musste man Bargeld mitnehmen oder sogar LZB-Schecks, wie es sie damals noch gab, um dann beim Händler das Auto zu bezahlen. Das kann ich heute ganz einfach mit der Echtzeitüberweisung per App machen und der Händler hat sofort sein Geld und ich kann das Auto mitnehmen. Das ist so ein Anwendungsfall zum Beispiel.
Okay, und mein Kumpel in Spanien wäre mit 100.000, glaube ich, auch ganz zufrieden.
Der wäre sicherlich auch zufrieden. Der hätte auch Spaß. Okay, das ist richtig, ja.
Es ändert sich einiges, und zwar schon im Januar. Was genau wird passieren? Magst du es ein bisschen erläutern?
Ja, also der Gesetzgeber möchte jetzt, wir haben es ja gerade eben schon drüber gesprochen, die Nutzungsrate ist noch relativ niedrig. Der Gesetzgeber möchte gerne, dass die Echtzeitüberweisung mehr genutzt wird, weil dahinter noch ganz viele Anwendungsfälle stecken können und auch Innovationen geschaffen werden können, die in Verbindung mit Echtzeitüberweisungen halt spannend werden können. Und der Gesetzgeber plant und hat jetzt schon umgesetzt für den Januar erste rechtliche Schritte, was die Echtzeitüberweisung betrifft. Das ist zum einen, wird es eine Preisgleichheit geben zur normalen SEPA-Überweisung. Das heißt, die zusätzlichen Gebühren fallen weg. Wir gehen davon aus, dass dadurch die Echtzeitüberweisung insgesamt im SEPA-Raum auch mehr genutzt wird. Noch dazu, und das ist interessant für unsere Kunden, verlangt der Gesetzgeber ab Januar, dass alle Banken im SEPA-Raum an Echtzeitzahlungsverkehr teilnehmen, zumindest in der Form, dass sie erreichbar sind. Das heißt, unsere Kunden können dann ab 8. Januar alle Banken im SEPA-Raum auch per Echtzeitüberweisung erreichen, was bis jetzt noch nicht der Fall ist. Also jetzt muss es aktuell noch überprüft werden, ob die Empfängerbank tatsächlich teilnimmt.
Du hast gerade gesagt, dass das auch einen gewissen Nutzen hat, dass da Ideen dahinter stecken, Konzepte dahinter stecken. Kannst du das ein Stück weit erläutern? Was gibt es da für Möglichkeiten, die sich dadurch auftun?
Ja, ich bin nicht so ganz der kreative Typ, von daher kann ich jetzt nicht direkt sagen, aber es gibt Ideen, zum Beispiel auch gibt es das Thema, das nennt sich Request to Pay, das heißt, aktuell kennen wir es so, dass wenn wir eine Rechnung von einem Unternehmen bekommen, was wir bezahlen müssen, bekommen wir mit der Rechnung zusammen die Bankdaten und müssen eine Überweisung ausfüllen oder halt im Online-Banking erfassen. Mit Request to Pay wird es so sein, dass der Zahlungsempfänger die Rechnung und auch eine Zahlungsaufforderung mittels Online-Banking oder online überträgt. Das landet im Postfach meines Online-Banking und ich kann dann mittels Echtzeitüberweisung sofort die Zahlung bestätigen. Ich muss sie nicht mehr selbst erfassen, sondern ich kriege eine Aufforderung, kann die bestätigen und er hat Echtzeit sein Geld. So, das wäre ein Anwendungsfall und ja, überall da halt, sage ich, wo es schnell gehen muss.
Was ebenfalls eingeführt wird, ist Verification of Payee, so heißt es im Englischen. Ja. Was bedeutet das? Was steckt da dahinter?
Ja, das wird sehr spannend. Es ist so, das gab es schon mal. Das hieß damals noch Kontoanrufprüfung, heißt jetzt Verification of Payee, weil es jetzt auch ein Thema ist, was ganz Europa betrifft. Es ist so, dass bei jeder Transaktion überprüft werden muss, ob der angegebene Empfänger in der Überweisung auch mit dem Kontoinhaber tatsächlich übereinstimmt. Und wenn der übereinstimmt, also sagen wir mal, ich überweise an Max Mustermann und das Konto lautet auf Max Mustermann, dann haben wir auch kein Problem. Da wird das Geld gut geschrieben. Wenn ich jetzt aber aus Versehen Maximilian Mustermann angebe und das Konto lautet auf Max Mustermann, dann habe ich vielleicht eine leichte Abweichung, wo das System mir zeigt, passt ungefähr, meintest du vielleicht Max Mustermann? Dann kann ich sagen, ja, den meinte ich möchte die Zahlung ausführen. Oder nein, ich möchte mich nochmal vergewissern, ich führe die Zahlung doch nicht aus. Und wenn ich dann aber an Max Mustermann überweisen will und das Konto lautet auf Axel Müller, dann zeigt das System mir an, passt überhaupt nicht überein. Und gibt mir dann auch keinen Vorschlag, wie es tatsächlich sein könnte. Das heißt, es wird tatsächlich überprüft, stimmt der Empfänger mit dem Kontoinhaber überein. Und das wird noch eine Herausforderung, weil noch nicht ganz sicher ist, wann reden wir von ungefährer Übereinstimmung, wann reden wir von gar keine Übereinstimmung. Momentan ist es so, dass jede Bank, jedes Land das rechtlich für sich selbst bewerten kann. Und das wird eine große Herausforderung, weil diese Änderung ist schon zum Oktober nächsten Jahres umzusetzen.
Spannend. Du sprichst mit jemandem, der Tom heißt, aber im Ausfall steht Thomas und der das genau kennt.
Genau,
der
genau
diese Thematik
ist die Frage.
Kennt. Ne? Ja, genau. Was können die Kunden jetzt schon tun mit Blick nach vorne, mit Blick auf den 8. Januar und die Veränderungen?
Könnten jetzt schon schauen, ob sie bei Ihnen in Daueraufträgen oder in Zahlungen, die Sie regelmäßig machen, ob da der Empfänger tatsächlich mit dem Kontoinhaber übereinstimmt. Weil da können wir dann sicher gehen, dass das auch im Oktober kein Problem sein wird. Darüber hinaus werden wir im Laufe des nächsten Jahres auf die Kunden zukommen, weil diese gesetzlichen Anforderungen, die da kommen, im Oktober so umfangreich sind, dass wir die mit dem Kunden vereinbaren müssen. Und es wäre natürlich super, wenn der Kunde das recht zeitnah mit uns vereinbart, damit wir den Termin im Oktober einhalten können, ja.
Passend dazu unser zweites Schwerpunktthema heute, das sind Betrugsfälle im Zahlungsverkehr. Wie ist da aktuell der Status quo? Gibt es da einen aktuellen Anlass, dass wir darüber sprechen oder ist das immer wichtig?
Also das Thema ist immer wichtig auf jeden Fall. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil die Betrüger immer wieder sich neue Methoden einfallen lassen, wie sie unsere Kunden betrügen wollen. Und da muss man unwahrscheinlich schnell unterwegs sein und informieren und schauen, was können wir technisch machen, wie können wir die Kunden schützen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist an oberster Stelle, dass der Kunde informiert ist. Weil es ist so, unsere Systeme sind sicher. Davon kann man ausgehen. Das Problem ist, dass bei den meisten Fällen es so ist, dass der Kunde manipuliert wird. Man nennt das auch Social Engineering. Das heißt, der Kunde wird mittels E-Mail, SMS, Telefonat manipuliert, Dinge zu tun, die er eigentlich nicht tun möchte. Und das kriegen wir nur gelöst, wenn wir den Kunden rechtzeitig und regelmäßig darüber aufklären.
Also die klassische WhatsApp, die dann irgendwann kommt und die irgendetwas suggeriert, was passiert ist oder was man tun sollte. Und da sollte man einfach Rücksprache dann halten, bevor man etwas tut, logischerweise, oder?
Ja, genau, das ist genau der Fall. Es hat jeder, glaube ich, schon mal, oder fast jeder, den ich kenne, hat schon mal eine SMS bekommen mit dem Hinweis Hallo Mama oder Hallo Papa, unabhängig ob man Mama oder Papa ist. Das wird wahllos einfach geschickt und probiert, wo dann angegeben wird in der SMS, ich habe eine neue Rufnummer, bitte speichere die ein und melde dich bei mir über WhatsApp. Und dann wird halt im nächsten Schritt im WhatsApp eine Notsituation vorgetäuscht, weil das macht die Leute halt ein Stück weit weich und bringt die eher dazu, Dinge zu tun, die sie nicht wollen, nicht tun wollen. Das Kind tut dann, als wäre es in der Notsituation, ich habe irgendwie einen Unfall gebaut oder irgendetwas Schreckliches ist passiert und aus irgendeinem Grund brauche ich ganz dringend Geld. Und wie jeder normal in so einer Situation reagieren würde, was auch völlig menschlich ist, zu sagen, ich will meinem Kind helfen, ist genau da, wo die Täter ansetzen. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass mit dem Kind nochmal abzusprechen oder mit dem, wo sich die Täter halt als für ausgeben, nochmal zu sprechen und nicht direkt darauf reinzufallen.
Wie kann der Kunde sich tatsächlich schützen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, da einfach mal auch wirklich logisch drüber nachzudenken. Ne? Was kann jetzt wirklich passiert sein? Also das ist ja ein Fall, wo man natürlich erstmal persönlich angesprochen wird, aber was kann man zusätzlich tun, dass einem das nicht passiert, dass man darauf reinfällt?
Also die Kunden sollten generell immer ein Stück weit skeptisch sein, wenn irgendjemand, wenn sie solche Dinge erhalten, die ja irgendwie eine Notsituation vorgaukeln oder irgendein technisches Update, was per Mail kommt, wo man auf einen Link klicken soll. Da sollte man darauf achten, wer ist der Absender. Ja, also man kann sich ja auch anschauen lassen, wie ist die Absender-E-Mail-Adresse. Weil auch da ist es so, bei E-Mails kommen häufig werden Links mitgeschickt, wo man auf Seiten geleitet wird, wo man Daten erfassen soll, was gar nicht die Westerwaldbank ist. Also da geben sich Betrüger als Westerwaldbank aus und sind es gar nicht. Und da ist es wichtig, auf den Absender der E-Mail zu schauen, weil da steht dann häufig irgendeine Ergänzung mit Punkt, sagen wir RU anstatt DE oder irgendeine andere Endung. Und das ist so ein Tipp, den man geben kann, wo man drauf achten sollte. Ja.
Wie könnt ihr als Westerwaldbank da noch unterstützen?
Also wir unterstützen dahingehend, dass wir zum einen regelmäßig auf unserer Homepage Informationen geben zu den aktuellen Betrugsfällen und den Betrugsmaschen, die es gibt, um die Kunden zu sensibilisieren. Wir hatten in der Vergangenheit auch schon Kundenveranstaltungen zu dem Thema, weil es ein wichtiges Thema ist und wir das für uns wichtig empfunden haben, auch darüber zu informieren. Wir haben zusätzlich ein Programm, was wir seit ein paar Jahren im Einsatz hat, also eine Art KI, die Zahlung rausselektiert und sagt, schaut euch die nochmal genauer an, es könnte Betrug sein. Das ist also ein Programm, was wirklich immer besser wird, was auch lernt an Betrugsfällen, die vorkommen und an Fällen, die normal sind und mittlerweile richtig gut ist und auch schon vielen Kunden viel Schaden erspart hat. Ja.
Die wichtigste Message vielleicht, wenn es irgendwie komisch klingt, einfach bei der Bank anrufen?
Ja, auf jeden Fall.
Und
auf jeden Fall.
Ne?
Immer nochmal anrufen, nachhören, bei der Westerwaldbank dann direkt anrufen. Wir haben sogar eine extra dafür eingeführte Hotline mit einem Spezialistenteam, weil das Thema so wichtig ist, haben wir Mitarbeiter geschult, die sich sehr gut damit auskennen. Aber man kann auch direkt auf der Geschäftsstelle oder im KSC anrufen. Wir werden auf jeden Fall dann weiterhelfen können und schauen, dass möglichst kein Schaden passiert. Ja.
Und das Gleiche gilt für die Echtzeitüberweisung. Wer immer Fragen hat, einfach am Schalter nachfragen und die Fragen stellen und dann bekommt man auch eine Antwort.
Ja, im Zweifel klären wir das dann intern, wenn die Frage sehr speziell sein sollte.
Genau.
Aber wir kriegen normalerweise jede Frage geklärt, ja.
Sehr spannend, Markus. Ganz herzlichen Dank für den Besuch im Podcast. Danke dir.
Danke auch.
Wenn ihr gerne zugehört habt, dann abonniert unseren Podcast. Und wenn ihr Fragen habt, dann kontaktiert uns auf allen Wegen. Kontaktinfos in den Shownotes und auf westerwaldbank.de.